Und dann habe ich erst das ganze Ausmaß gesehen. Das ist alles geheim. Das Konfetti. Dieser Baum stinkt ungefähr.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Judas.
Hi Rüdiger. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
Hey, wenn man Freunde wie dich hat, brauchen wir echt keine Feinde. Also ich sag dir, so einen Scheiß. Also soll ich erzählen, was passiert ist?
Unbedingt.
Dass der Podcast vielleicht jetzt beendet wird für alle Zeiten. Ja, also ich war unterwegs als Business Casper. Ich war die ganze Woche im schönen Helsinki. Und auf dem Weg zurück, noch in Helsinki am Flughafen sitzen, schreibst du mir, ja, wir sind ja da jetzt in 2 Wochen auf der ITSA, also nochmal zu wiederholen, wir sind am Stand von WithSecure, machen wir 2 Live-Podcasts am 7. und 8. Oktober, jeweils um 16 Uhr, kann man uns beide dabei beobachten, wie wir podcasten. Und du willst da Bücher verschenken, ne?
Ja, ich mache ja davor ein paar Vorträge bei euch am Stand und wir hatten ausgemacht, dass ich da einfach für jeden Vortrag mal so eine Handvoll Bücher mitnehme, die dann von euch oder mir im Publikum verteilt werden.
Ja, und da du stinkfaul bist und die Kiste nicht selbst zur Messe schleppen willst, hast du gedacht, ach, die kann ich dir ergeben.
Ja, so war's. Ich hab mir gedacht, ja, du fährst ja da einen Tacken früher hin am Vortag, baust da auf, da hast du bestimmt so eine Sackkarre. Da muss ich nicht hier 40 Bücher, die sind schwer, Alter. Aber da muss ich die nicht schleppen, dann kannst du die da reinfahren, habe ich mir gedacht.
Genau, da du jetzt auch viel unterwegs bist, hast du gedacht, ja gut, der kommt jetzt dann in München am Flughafen an, dann fahre ich hin, wenn der ankommt und übergib die Kiste.
Genau.
Da ich aber sehr spät geflogen bin, also bin erst um, keine Ahnung, 10 gelandet oder 9:30 gelandet, da schläfst du ja schon, habe ich eine Idee gehabt. Und ich hasse mich für diese Idee, weil es gibt ein so geiles Feature bei meinem Auto und das ist wirklich das beste Extra, was du kaufen kannst. Ich kann mein Auto mit dem Handy öffnen.
Genau.
Also jeder Aufpreis ist dieses Feature wert, sage ich dir.
Und jetzt übernehme ich mal ganz kurz. Dann sagtest du, Mensch, Tobi, das wäre doch ein tolles Podcast-Thema. Wir probieren das mal aus. Ich übertrage dir jetzt einfach mal so einen Schlüssel. Und dann kannst du jetzt schon rausfahren. Ich stehe in Parkhaus P20, Ebene 3, Platz 376. Du sperrst mein Auto auf, tust die Bücherkiste hinten rein, sperrst wieder ab und fährst weg. Und musst nicht warten, bis du da spät nachts oder bis gelandet bist. Und ich habe mir gedacht, das ist ein tolles Thema für einen Podcast. Aber das geht bestimmt noch besser.
Ja, es geht noch besser. Also hat funktioniert. Ich kann den Schlüssel teilen und kann dann sagen, hier, der darf dann das Auto aufmachen. Alles gut, bis ich dann gelandet bin, zu meinem Auto gegangen bin,
ja,
den Kofferraum aufgemacht habe, und dachte ich, ey, da ist irgendwas, da sind Luftballons im Kofferraum. Also Luftballons und Luftschlangen im Kofferraum, denkst du, ah, so ein Scherzkeks. Also neben den Büchern war noch ein bisschen mehr drin.
Ja, da waren nicht nur Luftschlangen und Luftballons hinten im Kofferraum. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, links an der Scheibe, so dass es jeder sieht.
Klopapierrolle, genau, habe ich gesehen.
Und es war nicht einfach, diese Klopapierrolle unterzubringen, weil du ja ein Kombi hast und nicht eben diese typische Heckablage, wo man früher immer die Klopapierrolle hat. Aber die ist sehr präsent im Fenster.
Sehr präsent im Fenster. Da dachte ich, ja gut, ja, super, super witzig, Tobi. Ich mach die Fahrertür auf und dann habe ich erst das ganze Ausmaß gesehen. Also in meinem Auto hingen Lampions,
ja,
es waren Luftballons, es waren Luftschlangen, es war eine leere Packung, eine Dönerschachtel oder
nein,
sowas.
Nein, es war Schinkennudelreste.
Ach so, ja, Entschuldigung, so genau habe ich nicht hingeschaut. Eine offene Packung Nüsse und du hast auch überall noch Konfetti verteilt. Da habe ich mich richtig gefreut, Tobi. Richtig, weißt du, du kommst so nach einer Woche heim, ja, super cool. Ja, ich saug das Auto gerne aus.
Also es waren übrigens keine Konfetti. Ich habe mich vorher mit meinem Locher hingesetzt und habe angefangen, Papier einfach zu lochen, damit ich ganz, ganz viele kleine Dinge habe. Die sind in deinem Fußraum gewesen und übrigens auch.
Ja, und in der Sonnenblende. Danke. danke dafür.
Ja. Weißt du? Darf ich kurz fragen, wann du das erste Mal in den Rückspiegel geschaut hast?
Da bin ich schon losgefahren und habe im Rückspiegel gesehen, dass da ein Foto von mir hing. Ein sehr nett bearbeitetes Foto von mir. Also
ja,
wirklich. ein Duftbaum war drin, der gestunken hat, ungefähr wie die Hölle.
Ja.
Wie die Hölle nach Vanille oder keine Ahnung.
Nee, der war irgendwie ganz schlimm. Also jetzt muss ich eins dazu sagen, mit den Luftschlangen und den Lampions und den Luftballons und auch dem Duftbaum hat mich der Ivo unterstützt, weil der wohnt ja direkt neben einer Tankstelle. Der ist da einfach kurz schnell rübergelaufen, hat diesen fantastisch widerlichen Duftbaum. Ich glaube, ich habe noch nie so einen absurden Duftbaum getan. Und das war schon beim Reinhängen, war das schon schwierig.
Oh,
so, also Mann. Der Ivo war da maßgeblich mitbeteiligt.
Ja, danke. Danke, Ivo, dafür. Danke dafür. Ist das das erste Mal, dass ihr zwei euch gesehen habt?
Ja.
Für diesen Prank. Naja gut, da hat es ja doch was Gutes gehabt. Ja.
Als ich deinen Schlüssel in meinem Wallet hatte und wusste, ich kann dein Auto aufsperren und du bist nicht da, wusste ich, ich muss den Ivo sofort informieren. Und ich habe ihm dann geschrieben, habe gesagt, kannst du kurz telefonieren? Dann habe ich es ihm gesagt und die Antwort war, selbstverständlich muss ich da mitmachen. Also das war, da hat überhaupt nicht überlegt. Da war nicht irgendwie, ich habe gar keine Zeit, weil ich muss meine Frau abholen oder sonst irgendwas. Da war er nämlich gerade unterwegs. Selbstverständlich, komm vorbei, ich kapiere, ich kaufe Duftbaum. Wir wollten dir ja eigentlich auch, und das haben wir leider nicht bekommen, so ein Lenkradfell.
Na, ja, kenne ich.
Und diese Kugeln am Rücken auf dem Sitzbau, ey, wie auch immer. So, sehr schön.
Weißt du, was meine Genugtuung war? Ich bin dann zurückgefahren und habe gesagt, hier stinkt's im Auto ungefähr nach diesem Duftbaum und überall Ding. Und da dachte ich mir, aber da hat dann wirklich der Fuzzi von Stern TV ungefähr eine halbe Stunde in meinem Auto gekauert, hat da Lampions aufgehängt.
Ja.
Schon auch ein bisschen witzig.
Mit Doppelknoten übrigens. Also die musste runterschneiden, hoffe ich.
Nee, die lasse ich dran. Die bleiben dran.
Ja. Ja, der Sitz war auch ein bisschen verstellt vermutlich. Muss aber eins sagen, eigentlich hatte ich ja vor, dass ich dir so einen Schlagersender auf alle Radiostationen programmiere. Das ging aber leider nicht, weil tatsächlich du einen eigenen User in deinem BMW drin hast und der ist für Gastuser gesperrt. Ich konnte also weder deinen Sitz verstellen, außer mechanisch natürlich, und leider eben auch nicht deine Radiostation.
Da haben die Jungs bei BMW dran gedacht, dass genau für sowas
Mist.
Hat mal einen eigenen User.
Nein. Aber so, pass auf, ganz kurz. Weil du gerade gesagt hast, 7. und 8. Oktober sind wir gemeinsam in Nürnberg auf der Itza. Wir haben noch einen anderen Termin gemeinsam, den sage ich jetzt auch wenn der sehr, sehr kurzfristig ist und wir den Podcast vielleicht jetzt gerade mal einen Tag vorher veröffentlichen. Am 24.9. Machen wir auch eine Live-Aufzeichnung in Münster bei der Firma Items. Die hat zwar Kunden geladen, aber wer in Münster ist, den kriegen wir bestimmt mal rein für eine halbe Stunde zum Zuschauen. Der kann uns gerne schnell schreiben. 24.9. ist der Termin. Und jetzt mal ein bisschen Werbung für mich. Ich trete zweimal öffentlich in München auf. Kostet, glaube ich, 8 €. Ist im Olympischen Dorf im Forum 2. Das ist der Kulturverein des Olympiadorfes. Am 27.10. mache ich dort meinen KI-Vortrag, also über künstliche Intelligenz. Und am 29. Oktober geht's um das Thema Darknet. Da wird so ein bisschen Lifehacking gemacht. Und kann jeder kommen. Gibt Online-Karten zu kaufen. 27. und 29. Oktober im Forum 2. Kulturverein Olympiadorf. Würde mich freuen, wenn einer kommt.
So, jetzt genug Werbung. Ja. Lass uns mal anfangen mit dem Podcast. Ich muss anfangen mit einer Entschuldigung. Also, ich habe deine Entschuldigung zu meinem Auto noch nicht gehört. Das können wir dann offline machen. Kannst du nochmal sagen. Aber ich muss mich erstmal entschuldigen, weil ich habe gesehen, wir haben Kommentare bei Spotify bekommen. Und ich bin kein Spotify-User und habe jetzt zufällig gesehen, da sind da Kommentare drin. Bitte entschuldigt, dass wir uns nicht gemeldet haben. Vielen Dank für die Kommentare. Am besten schickt uns eine E-Mail, aber ich gelobe Besserung. Ich gucke da jetzt ab und zu mal rein.
Ja, jetzt wolltest du was sagen oder wollte ich was sagen?
Du hast gerade so ausgeholt. Du hast gerade so aufgeplustert.
Ich wollte auch sagen, wir haben nämlich nochmal eine Mail bekommen von einer Hörerin, die schon mal geschrieben hat, nämlich Bea. Ja, Bea hat einen Hinweis gegeben zu einem Thema, das ich auch mal gehört habe, als Apple das vorgestellt hat, aber ich hatte es nie ausprobiert, jetzt habe ich es gemacht. Bea sagt, man kann in Safari, also im Apple-Browser, Objekte ausblenden auf so einer Webseite. Also da ging es um das Thema Werbung und solche Sachen. Und ich habe das jetzt tatsächlich mal gemacht. Hast du es schon mal probiert?
Ich habe das, als das Feature gelauncht wurde, genau zweimal probiert und fand es zu kompliziert und dann nie wieder benutzt.
Stimmt, ging mir ähnlich. Also es ist folgendes, du machst eine Seite auf der ist, keine Ahnung, 7 Dokumente oder 7 Nachrichten und 12 Werbungseinträge. Dann kannst du oben in die URL-Leiste klicken und sagen, Objekte ausblenden, die dir nicht gefallen. Und dann kannst du mit der Maus fahren und alles, was so ein Quadrat um sich rum gibt oder ein Rechteck um sich rum gibt, kannst du anklicken und das wird dann einfach weggeblendet. Das heißt, du kannst auf die Werbung klicken und zack, ist die weg. Das macht dann auch eine kleine Animation. Ist total nett, habe ich dann für die gesamte Seite gemacht. Aber habe ich mir auch gedacht, ganz ehrlich, also in der Zeit, wo ich die Werbung ausblende, habe ich das, was ich lesen wollte, eigentlich schon gelesen. Und das ist vielleicht wirklich nur was, wenn irgendwas blinkt und blitzt und einfach im Auge total nervt. Aber das, also vermisst habe ich es eigentlich noch nicht. Ich fand's cool, weil auch die Animation wirklich spaßig war. Aber wirklich vermisst habe ich das noch nicht. Und da ich Safari nicht nutze, sondern typischerweise Chrome und manchmal Firefox oder Tor, da geht das nicht. Also brauchen tue ich es nicht.
Ich finde es ja gut, dass das Apple da ein bisschen weiterdenkt und so Funktionalitäten bereitstellt. Aber mir geht es da leider ähnlich. Die Funktion ist nett, aber ich glaube, da ist ein Browser-Plugin, das dir gezielt jede Werbung so schon rausblendet, ist eigentlich die bessere Lösung.
Ja, richtig. Darf ich mal fragen, was du von Handyverbot in Schulen hältst?
Das haben wir doch schon besprochen, oder? War das nicht schon mal ein Thema?
Ja, aber sag doch mal. Einfach, was hältst du? Ja, Handyverbot in Schulen, ja oder nein?
Also ich bin zwiegespalten nach wie vor. Ich glaube, dass die Eltern eigentlich dafür zuständig sind, das zu reglementieren letzten Endes und dem Kind klarzumachen, dass es in der Schule das Handy in der Tasche zu lassen hat. Aber ja, ich bin zwiegespalten, weil auch viele Experten sagen, das ist absolut sinnvoll und es ist gut, das zu tun. Also.
Warum ich dich frage, ist Folgendes. Ich habe jetzt eine Meldung gelesen auf Heise und da habe ich mir gedacht, Alter, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und zwar ist das in Oregon. In Oregon ist ein Handyverbot. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können ihr Handy nicht mitnehmen, arbeiten aber dort digital. So. Mhm. Und jetzt haben sie, weil es Handyverbot ist, angefangen, komplett überall die Zwei-Faktor-Authentifizierung abzuschaffen, weil kein Kind mehr den zweiten Faktor hat. Ja. Und was passiert jetzt?
Das klingt nach einer ganz tollen Idee.
Ja, was passiert jetzt gerade in Oregon? Die sagen, die Zahlen der übernommenen und gehackten Konten schießt in die Höhe. Klar. Mhm. Logisch.
Also, meinst du etwa, Kinder haben keine starken Passwörter?
Das? Genau das ist das Problem. Ja, und jetzt haben sie nämlich ein anderes Thema und wissen nicht mehr so richtig, wie sie damit umgehen können. Also wie ist es, drehst und wendest, es hängt irgendwo tatsächlich alles zusammen.
Zum Thema Handy. Ich habe ja gesagt, ich war unterwegs und was uns unterscheidet ist, ich muss immer die neueste iOS-Version installieren. Ich habe da sonst FOMO. Und jetzt kam ja iOS 26, auf das ich schon lange gewartet habe.
Ja, ich warte noch.
Du wartest noch, ja. Jetzt haben wir ein paar Wochen, wo wir viel unterwegs sind und du hast recht, an dem Tag, bevor ich nach Finnland geflogen bin, wollte ich am Abend noch das Update installieren. Dann dachte ich mir aber, okay, pass auf, in 4 Stunden klingelt dein Wecker. Wenn das jetzt nicht klappt, dann hast du ein Problem, weil du hast auf deinem Handy dein Ticket und alles, deine Bezahlmethode, alles ist da drauf. Das ist scheiße, wenn das nicht geht, wenn irgendwas mit dem Update schiefläuft. Hab's also nicht gemacht. Ich hab auf hier Papa Tobi gehört und gesagt, nee, mach das mal nicht. Aber an einem Abend im Hotel dachte ich mir, ach komm, ist doch auch schon wurscht. Jetzt hast du, also ich hab ja Zeit und sitzt da rum. Komm, mach's drauf. Installier's. Dann hab ich's geklickt. Ich hab's geklickt, sagt hier, komm, aktualisieren. Dann lädt er erstmal das Update runter, bereitet das vor und dann irgendwann sagt er, jo, willst du jetzt? Dann sag ich, ja komm, mach. So, dann läuft da der Balken. Also da kommt, siehst du nur das Apfel-Logo und dann läuft da der Balken unten lang und ungefähr bei 75% ging es nicht weiter.
Oh.
Es ging nicht weiter. Bestimmt für 20 Minuten.
Oha.
Und ich habe da gesessen, du verdammter Idiot, warum wartest du nicht einfach noch 2 Tage, bis du zu Hause bist? Da kann nichts passieren, ja. Und ich sag, okay, was machst du jetzt? Na ja, gut, dann hab ich ein bisschen gegoogelt und dann waren einige, die gesagt, ja, das Update kann mitunter auch ein bisschen länger dauern. Ich so, oh, komm, bitte. Dann irgendwann habe ich auf das Handy gestarrt, ja. Komm, geh weiter. Und dann ging es dann irgendwann weiter. Aber wirklich nach einem Zeitraum, der war gefühlt, waren das Tage, ja.
Gut zu wissen.
Und es hat alles geklappt.
Also, ich gut zu wissen, dass das so sein kann.
Oh. Aber Update ist, ich find's geil. Also nicht wegen der Optik, die
das Glas,
muss mich echt dran gewöhnen.
Ja, also. Google Glass wollte ich fast sagen. Nee, also.
Liquid Glass. Also ja, das Liquid Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Transparenz ausgeschaltet. Das kannst du zum Glück machen, weil das ist wirklich halt Glas über einem Bild. Also du kannst viele Elemente in der GUI kannst du einfach nicht lesen. Null.
Wie kommen die auf sowas? Aber ich bin auch sicher, dass die mitbekommen, wer es an- und abschaltet. Also da geht garantiert eine Info nach Cupertino zu Apple, wo die sehen, so und so viele Leute haben es jetzt drauf und so viele Leute haben das Liquid Glass abgeschaltet, um dann einfach zu merken, das Ding kommt an oder kommt nicht an. Ich bin mal gespannt. Ich habe es noch
nicht gemacht. Glaubst du, der Großteil schaltet das ab oder stellt da was um?
Ja, glaub,
der Großteil akzeptiert es einfach, dass das scheiße aussieht und fertig.
Ja, aber dann ist ihnen nicht zu helfen. Also ganz ehrlich, dann ist er wurscht.
Ja. Naja. Aber ich habe natürlich jetzt mal die neuen Funktionen getestet. Also das Hauptfeature für mich ist nicht die Optik, sondern es ist diese Anrufsperre. Weil ich habe das ja schon mal vor Jahren erzählt, dass meine Telefonnummer geleakt ist und ich im Rechtsstreit mit Meta bin und hin und her und krieg halt sehr viele Spam-Anrufe. Mhm. Die Spam-Anrufe kommen entweder mit unbekannter Rufnummer oder mit einer Nummer, die ich nicht in meinem Adressbuch habe. Zumindest für die unbekannten Nummern gibt es jetzt eine Lösung. Für die anderen konnte ich es noch nicht reproduzieren. Aber das iPhone nimmt quasi den Anruf an und fragt über einen Anrufbeantworter, wer bist du, was willst du? Und ich sehe quasi live, was diese Person auf diesen Anrufbeantworter labert, in Form von einer Textnachricht auf meinem Gerät. Und das ist geil. Dann siehst du quasi, ja, hier ist der Herr so und so, ich möchte Ihnen, keine Ahnung, Wein verkaufen oder so. Und dann kannst du entweder rangehen und sagen, ja, okay, mit dem will ich sprechen. Oder du schickst ihm eine Nachricht zurück und sagst, verpiss dich, ich trinke keinen Wein. Oh.
Nicht schlecht. Ja. Also da
ist geil.
Ja,
ist richtig geil.
Das haben sie auch großartig angekündigt und wir haben damals schon gesagt, das wird eine super Funktion. Ich bin sehr gespannt, wie sich das durchsetzt, weil manche Typen einfach nie auf einen Rufbeantworter labern. Die würden da auch nicht drauf sprechen.
Aber ist
ja
egal.
Ja, vor allem glaube ich, es ist was anderes, wenn du weißt, es ist kein Anrufbeantworter im klassischen Sinne, sondern der guckt jetzt den ich angerufen habe, der guckt da jetzt drauf und kann mitlesen, dass ich ihm jetzt sage, hey, hier ist der Tobi Schrödel, lass uns über die Veranstaltung XY reden oder sonst irgendwas. Also das ist vielleicht dann doch eine andere Sache, als wenn es heißt, hier ist der Anrufbeantworter, laber mal drauf. Naja.
Finde ich ein Mega-Feature. Aber das beste Feature für mich ist, und das ist jetzt was sehr Nischiges, das Tippen auf die Anrufliste löst keinen Anruf auf.
Oh, endlich.
Ja, also, weil das war immer mein Problem. Du legst auf und der andere war aber schneller beim Auflegen. Du bist schon zurück in der Anruferliste und rufst dann einen an, der da unten steht, sozusagen.
Genau. Du musstest auf das i drücken, das relativ klein rechts war, wenn du Informationen zu dem Call haben wolltest. Also wann war der, wie lang war der oder sonst irgendwas.
Und jetzt? Genau. Das kannst du jetzt ausschalten.
Gott sei Dank.
Eine totale Kleinigkeit, aber für mich wirklich life-changing.
Wahnsinn, sehr schön, sehr schön. Ich habe noch eine Geschichte gelesen, die mich total fasziniert und erheitert hat, möchte ich sagen. Da geht es um ein smartes Gerät, das du, Rüdiger, wenn ich dich so anschaue, nicht häufig nutzt, vielleicht auch gar nicht kennst. Es geht um Waschmaschinen.
Ach, leck mich doch, ja. Okay.
Und zwar um smarte Waschmaschinen. Da gibt's in Amsterdam gibt's ein Studentenheim, die hatten, ich sag bewusst hatten, smarte Waschmaschinen. Und irgendeiner der Studentinnen oder Studenten, also der Name ist unbekannt, also weder mir noch der Redaktion, die darüber berichtet hat, noch der Polizei ist bekannt, wer das war. Jemand hat rausgefunden, wie man vermutlich übers Handy oder mit dem Laptop oder was auch immer diese Maschinen starten kann, ohne dass man vorher seine aufgeladene Smartcard hinhalten muss. Also musste nichts abgebucht werden vorher. Und das hat sich offensichtlich in diesem Studentenheim wirklich rumgesprochen innerhalb kürzester Zeit.
Logisch.
Und es gab noch nie so viele saubere Pullover, Unterhosen und sonstiges wie in dieser Zeit.
Da hat schon so ganz frisch gerochen, wenn du reingekommen bist wahrscheinlich.
Genau, ich habe auch extra nachgeguckt, ob irgendwie der Aktienkurs von Perwoll in Holland hochgegangen ist. Solche Sachen. Eigentlich ganz witzig. Nichtsdestotrotz, natürlich hat der Betreiber dieses Studentenheims wahrscheinlich nach einem Monat, als die Abrechnung kam, gemerkt, es passt nicht. Wir haben hier 17.000 Wäschen und irgendwie nur 13 wurden bezahlt. Und dann haben sie die ganzen Maschinen abgebaut und haben die weggetan und haben halt noch ein paar alte analoge hingestellt und neue analoge bestellt, damit das zukünftig nicht passiert. Und jetzt kommt die witzige Geschichte. Die neuen analogen Maschinen sind noch nicht geliefert. Und die alten, die sie noch im Keller hatten, fallen öfters aus, weil die halt einfach alt sind. Und es gab Zeiten, das berichtete dieses Amsterdamer Studentenwohnheim selbst drüber, die haben so eine Zeitschrift für sich, für die Bewohner dort. Und sie sagten, manchmal gab es Wochen, da ist nur eine einzige Waschmaschine wieder bereit. Und da dachte ich mir, Mensch, dann riecht's doch da wie früher an jeder anderen Uni auch. Nach Schweiß, nach angebrannten Ravioli oder nach Gras oder sonst irgendwas. Naja. Ja.
Soll ich dir was sagen? Ich habe auch eine smarte Waschmaschine. Oh. Also wir haben, unsere Waschmaschine ist kaputt gegangen vor Jahren. Ich glaube, das war sogar so in der Pandemie. Das war also relativ schwer, eine zu bekommen tatsächlich, zumindest schnell. Mhm. Weil wenn du Familie hast und hast keine Waschmaschine, das ist das Schlimmste überhaupt. Ja. Also ich glaube, kein Gerät ist so kritisch wie die Waschmaschine. Und dann sind wir in den Laden gefahren und da gab es dann da die Maschine, die wir wollten, gab es 3 Versionen. Und eine Version hatte quasi eine Smart-Anbindung, dass du eine App anbinden kannst und Notifications bekommst. Keine Ahnung, die ist dann fertig und so weiter. Ich dachte, geil, das brauchen wir unbedingt. Meine Freundin sagt, so ein Bullshit braucht kein Mensch. Mhm. Ich weiß genau, wann die fertig ist, weil es steht ja da. Die wäscht 2,5 Stunden, dann weiß ich ja. Ich so, ja, aber ist doch viel geiler, wenn die eine Push-Nachricht kriegt und vielleicht kann man es auch noch anbinden an PV und was weiß ich. Total, hab das schon totale Träume gehabt. Aufpreis waren 50 Euro oder so für diesen smarten Teil. Also jetzt nicht die Welt. Ich habe es nie eingerichtet. Also die steht jetzt seit Jahren im Keller. Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe nicht mal die App installiert, nie eingerichtet, weil ich gemerkt habe, okay, es ist für einen Arsch. Wirklich, ja.
Ja, tja. Manche Sachen braucht man auch nicht. Ich sag auch, also Digitalisierung, ja, also ich bin wirklich ein großer Freund, aber es gibt manche Dinge, die müssen einfach nicht sein. Also das braucht's einfach nicht. Naja, aber du hast gerade vorhin was gesagt, du hast ja gesagt, du bist im Gerichtsstreit mit Meta und wegen deiner geleakten Nummer und so weiter und so fort. Wusstest du, hast du es mitgekriegt, Mark Zuckerberg hat jetzt Meta verklagt?
Ja, ich habe es mitbekommen. Das ist ein anderer, der auch Mark Zuckerberg
heißt. Genau, der heißt Mark. Meta,
weil sein Account immer gesperrt wird, ne?
Oder genau, so ist es. Das ist Mark S. Zuckerberg und nicht Mark E. oder E. Zuckerberg, dem Facebook-Meta gehört. Mark S. Zuckerberg ist ein Jurist. Und dieser Jurist hat einen Facebook-Account und wird immer wieder regelmäßig gesperrt, weil Meta glaubt, oder die Bots wahrscheinlich irgendwie so einen Algorithmus glaubt, guck mal, der macht Impersonation of our boss maßt sich da an, unser Chef zu sein oder so zu tun, als ob. Und dann sperren die den und dann sagt er, es nervt ihn total, weil er muss dann erstmal 15 Formulare ausfüllen, mit Bots irgendwie diskutieren. Und wenn er Glück hat, kommt irgendwann mal ein Mensch ins Spiel nach Tagen oder Wochen und schaltet ihn wieder frei. Und jetzt hat er die verklagt, weil, auch das habe ich irgendwo nur gelesen, ich habe jetzt die Quelle aber nicht parat, offensichtlich hat der nämlich Werbung geschaltet bei Meta. Also der sucht Klienten, das geht in den USA wohl, indem er Werbung geschaltet hat und der hat wohl über $10,000 da investiert, sagt aber, ich gebe da Geld aus, dann ist mein Account weg und damit ist die Kohle quasi auch umsonst gewesen oder sonst irgendwas und so. Meta sagt, es sei ein Versehen, ein technischer Fehler, naja, offensichtlich passiert der öfters, denn es war in den letzten Jahren mehrfach und so weiter. Warten wir mal ab, was rauskommt. Also Zuckerberg
versus
Zuckerberg.
Man muss auch sagen, ist halt auch schwierig, gell? Da legen wahrscheinlich jeden Tag tausende Scherzkekse irgendwie ein Mark Zuckerberg-Konto an. Ja. Und der eine ist halt kein Scherzkeks, weil der hat halt wirklich den Namen. Also
ja, genau.
Schwierig.
Ja, schwierig. Finde ich auch.
Du, wir haben ein sehr ernstes Thema und ich weiß gar nicht, ob du es schon gelesen hast, weil es war jetzt in den News gar nicht so präsent. Sagt dir Promptlock was?
Promptlock, also Prompt für bei der KI wahrscheinlich, die Befehle, die ich einnehme. Also es gibt Railguarding, wo du eben darauf achtest, dass man nicht fragen kann, wie man sich umbringt oder andere umbringt oder Gift mischt und so weiter. Promptlock
ist ganz was anderes. Okay. Du bist komplett auf dem falschen Trichter. Okay. Also es hat schon mit KI zu tun, aber es hat nichts mit der KI selbst zu tun, sondern es ist ein Name von einer gefundenen Malware, die zum ersten Mal ein eigenes LLM mitbringt. Das heißt, hier wird nicht der Virus mit einer KI geschrieben, sondern der Virus ist quasi eine KI selbst. Und die Gefahr dadurch ist jetzt natürlich, dass du auf dem System läuft dann dieser Shardcode, der bringt sein eigenes Large Language Model mit und passt seine Skripte basierend auf deinem System an.
Wow, okay, das heißt, ich habe, mach mal einfach. Ich habe eine Schadsoftware, die, was weiß ich, wenn ich die ausführe, macht sie Format C und mein Windows ist weg. So, jetzt habe ich einen Virenscanner drauf, der erkennt, wenn etwas Format C macht, dann ist es böse, macht es weg. Dann würde dieser Virus, der Format C machen sollte, aber jetzt irgendwie vom Virenscanner geblockt wird, würde das merken, würde sich selbst, weil er eine KI ist, fragen, wie baue ich das besser, dass mich der Virenscanner nicht entdeckt. Dann kommt raus, du musst einfach die Partition löschen und das machst du so mit dem Befehl und dann wäre der Virus quasi angepasst. Hammer.
Genau. Das ist jetzt nur ein Proof of Concept, aber es wurde gefunden. Also ich glaube, es ist jetzt Forscher bei Asset haben das gefunden. Aha. Es ist noch nicht in the wild und so weiter. Deswegen war es wahrscheinlich auch jetzt nicht breit in den Medien, aber das kommt. Und das ist schon auch ein gewisser Game Changer. Ich meine, Virenscanner haben Technologien, auch sowas zu erkennen. Aber trotzdem, wenn du jetzt eine Software auf deinem System hast, die nicht nur versteht, wie dein System funktioniert, sondern auch versteht, welche Art von Dateien du hast und welche Dateien dir wichtig sind und das auch anpassen kann. Weil dieser Virus ist in der Sprache geschrieben, die unter Linux, Mac, Windows funktioniert. Dann ist das natürlich eine ganz andere Sache, weil du bist immer näher daran, dass du einen intelligenten Hacker auf deinem System hast, der das System kaputt machen kann und will.
Krass.
Also da wird noch drüber zu reden sein. Promptlock, das glaube ich, wird die nächste Zeit, die nächsten Jahre, wird das Ding werden. Und nur um es nochmal zu sagen, also natürlich auf der Verteidigerseite, auf der wir stehen, ja, und ich auch in meinem Daily Business Job bei WithSeQ stehen, wir nutzen natürlich auch diese ganzen KI-Methoden, um solche Sachen zu erkennen und auch da schnell zu reagieren. Aber wir haben es auf der Angreiferseite in der Form noch nicht gesehen, weil bisher war es so, dass wir natürlich wissen, dass Angreifer KI nutzen, aber eher um Code zu generieren. Also die schreiben ihren Virus, die programmieren ihren Virus und nutzen halt dafür KI. Ja.
Oder Phishing-Mails. Jetzt
generiert sich halt gut
oder zu Phishing-Mails. Formulieren.
Ja. Genau. Und jetzt macht er es halt quasi auf dem System und passt sich an das System an. Das ist schon eine deutliche Veränderung in der Schweregrad so eines Angriffs.
Ja. Wahnsinn. Ja, da bin ich mal gespannt. Also es ist immer so, dass es ein Schritt nach dem anderen geht und der eine mal vorne ist und dann die anderen aufholen müssen. Nicht schlecht.
Also es ist ein Vorbote für das, was jetzt passiert die nächste Zeit, definitiv. Ja.
Ich habe noch 3 Geschenke. Wie viel hast du noch zum Auspacken?
3 Geschenke?
Nein, 3 Themen, 3 kurze.
Ach so. Ja, ich hätte noch ein paar. Also ja.
Wenn es mehr als 3 sind, machst du weiter.
Ich mache weiter. Nee, es sind nicht mehr als 3.
Ja, dann mache ich weiter. Wer ist der reichste Mensch der Welt?
Nicht mehr Elon Musk, sondern Larry Ellison. Habe ich auch gefreut. Ja, genau. Was hat der nochmal gemacht?
Oracle gegründet vor vielen Jahren. Der ist 81 mittlerweile und war zumindest laut Bloomberg kurzzeitig der reichste Mensch der Welt, weil irgendwie die Oracle-Aktie durch die Decke ging und der an einem Tag, glaube ich, hatte er dann insgesamt, eigentlich pervers, 397 Milliarden Dollar. Ja,
ist pervers.
Also
das ist pervers. Und nochmal danke. Ich meine, du bist dafür auch mit verantwortlich. Du hast deinen Starlink gekündigt. Also danke nochmal.
Die mir übrigens immer noch schreiben und sagen, willst du nicht wieder anfangen? Und hier, mach doch mal einen Monat umsonst und so weiter und so fort. Ja, aber solange eine bestimmte Person dort führend tätig ist, werde ich da keinen Euro mehr reinstecken. So sehr ich es vermisse, weil es technisch einfach phänomenal ist. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwann wieder nutzbar wird.
Ich hoffe eher auf eine europäische Alternative, aber von der Idee her, wäre es schon schön.
Aber apropos europäische Alternative, da ist was im Gange. Da haben sich, was war das, Airbus und noch 2 andere, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich weiß auch nicht genau, wer, aber es ist was geplant sozusagen.
Genau, vielleicht berichten wir drüber, wenn wir ein bisschen mehr wissen dazu.
Genau. Ansonsten aus dem Bereich des, sag ich mal, der Business-Seite der IT-Security, ein CISO, also ein Chief Information Security Officer, ist ja schon eine sehr wichtige Position im Unternehmen, weil der kümmert sich letzten Endes so ein bisschen über den Überblick, wie so ein Unternehmen aufgestellt ist, letzten Endes von IT-Sicherheitsperspektive. Und jetzt gab es eine Studie, ich glaube von Sophos sogar, die besagt, dass wenn ein Unternehmen Opfer einer Ransomware-Attacke wird, ein Viertel der CISOs ihren Job verliert.
Holla, die Waldfee.
Das ist krass. Das ist richtig krass, weil du musst davon ausgehen, jedes Unternehmen wird irgendwann Opfer werden von so einer Ransomware-Attacke. Das ist natürlich die Frage, wie ausgebreitet das sein wird und wie schlimm ist es fürs Unternehmen, wie gut die vorbereitet sind. Aber dass die Opfer werden, das ist klar.
Ja. Aber
ein Viertel. Und wenn du dann weißt, ein Viertel, also wenn du weißt, die Chancen, dass ich bleibe,
Ja, jetzt muss man tatsächlich sagen, wie du richtig sagst, irgendwie kommen sie rein. Du kannst natürlich die Wand hochziehen ohne Ende, dann kann aber irgendwann keiner mehr arbeiten. Es macht auch keinen Spaß mehr, da zu arbeiten, weil diese Schere oder die Waage zwischen Komfort und Sicherheit einfach ja gegenläufig ist. Alter Falter, das hätte ich nicht gedacht.
Und du bist ja eh schon in der Position. Du bist nicht der beliebteste Mensch im Unternehmen, ja, das musst du ganz klar sagen, weil du sagst den Leuten, nee, die Software kannst du nicht nehmen. Ja. Ich weiß, die ist geil, aber nein, nicht sicher. Das heißt, du hast immer diese Konflikte auch intern und dann weißt du auch noch, dass du dann so im Feuer stehst, also boah.
Ja, vielleicht werden dann die CISOs der Zukunft einfach irgendwelche KI-Bots sein, die du ansprechen kannst und du gar keine Menschen mehr, weil die gar keinen Bock mehr drauf haben. Und
gut, ich dachte eher, die müssen einfach viel, viel besser bezahlt werden, um dieses Risiko abzufedern. Aber klar, KI können wir auch nehmen.
Nein, also erstmal hast du recht. Bezahlung, Schmerzensgeld wäre da vielleicht tatsächlich gut, wenn da mehr wisst. Aber es war eigentlich eine Überleitung zum nächsten Thema. Weil Albanien will jetzt eine KI-Ministerin einführen. Also nicht eine Ministerin für KI, sondern eine KI, die Ministerienarbeit macht. Und zwar aus einem einfachen Grund, und den finde ich einfach grandios, die sagen, die ist unbestechlich. Und zwar wird diese KI Regierungsaufträge vergeben. Und zwar anhand der Informationen, die du bei deinem Angebot mitgibst und wird sich dann entscheiden für den richtigen und also richtigen in Anbetracht diverser Parameter, die sie da beachtet. Aber der kannst du halt nicht mal 40.000 Euro unten unterm Schreibtisch durchschieben.
Das ist witzig, weil ich habe letztens nämlich über Korruption gelesen. Da war Albanien, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sehr weit oben. Also was so Regierungskorruption und gerade die Vergabe von Aufträgen betrifft. Also warum nicht probieren? Ja, ob das jetzt die Entscheidung trifft oder ob das zumindest mal öffentlich anzeigt, eine Indikation sagen. Also die KI würde das nehmen. Der Minister oder der Entscheider hat aber das gewählt. Dann kann man ja da vielleicht mal da genauer reinschauen. Also,
ja, aber das ist ja genau in vielen solchen Ländern eben nicht der Fall. Manchmal ist es ja schon so offensichtlich und jeder weiß, dass da Schmiergeld geflossen ist. Du kannst es bloß nicht sagen, weil dann kauft sich der oder die Ministerin, die da dahinter steht, plötzlich wieder ein neues Anwesen und keiner weiß, wo das herkommt. Ja, ist halt bar bezahlt, keine Ahnung oder sonst irgendwas. Deswegen muss aus meiner Sicht diese KI schon auch die Entscheidung treffen. Und so wie ich es verstanden habe, probieren die das jetzt auch aus. Und ich finde das gar nicht blöd. Ich finde das eine super Sache.
Also zum Glück haben wir die Probleme in Deutschland nicht. Maskendeals. Also von daher
hier keinen politischen Podcast.
Nee.
Du noch was? Oder mache ich den Schluss?
Ich habe noch eine Sache. Das ist streift unser Thema nur. Aber ich bin ja immer interessiert an diesen ganzen Stories um die ganzen Gaming-Plattformen. Und da war Nintendo, war eigentlich für mich immer so eine sichere Bank für ja familienfreundlich und familiengeführtes Unternehmen und irgendwie so ein bisschen Family. Mhm. Das ist nicht mehr der Fall, das wissen wir. Nintendo ist schon längst kein Familienunternehmen mehr und entwickelt sich immer mehr zum Elon Musk Gaming-Branche, also zum verhassten Unternehmen. Was die jetzt gemacht haben, also mal davon abgesehen, dass die Spiele sauteuer geworden sind, da wollen wir gar nicht reingehen in das Thema, aber die haben jetzt ein Patent angemeldet, das sozusagen besagt, wenn du einen Companion in deinem Spiel hast, also wenn du quasi im Spiel die Möglichkeit hast, einen Helfer zu holen, der dann einen Gegner für dich angreift, was in vielen Spielen absoluter Standard ist, sage ich mal.
Ja. Aber das ist ein Computer-Companion, das ist jetzt nicht irgendwie ein anderer Spieler, ne?
Ein Computer-Companion.
Okay.
Dann ist das patentiert. Und das ist, also dass man das auch patentieren kann, das ist schon mal, finde ich schon mal krass, weil das ist eine Funktionalität in einem Spiel, das es so schon tausendmal gibt. Ja, also die haben da kein nix erfunden oder lösen damit auch kein Problem, was es nicht gab. Also ich verstehe das nicht. Und was die machen oder warum die das machen, ist nicht, um irgendwie hier Microsoft und Sony anzupissen, sondern damit sie die Chance haben, kleine Indie-Studios im Prinzip zu verklagen, wenn sie quasi sehen, hier kommt ein Spiel raus, das könnte erfolgreich sein, nutzen die eine von diesen Technologien, dann wird da halt mal eine Klage. Und ein Indie-Studio hat keine Chance gegen Nintendo. Sony und Microsoft lachen sich tot. Die klagen dann alles dagegen und kommen und einigen sich. Mhm. Aber ein Indie-Studio, und das sind so Entwicklungen, die finde ich wirklich schlecht. Also das ist...
Ja, also ich finde auch Softwarepatente ist ja ein Thema, da könnte man auch tagelang drüber streiten, wochenlang eigentlich, Argumenten für und gegen. Ich finde, dass die Gegenargumente aus meiner Sicht tatsächlich überwiegen, aber ich verstehe es auch ein bisschen. Ich erinnere an dieses eine Patent, das Amazon 2018 gemacht hat, ein Alexa-Patent, dass die also hören über das Mikrofon, nicht nur, dass du Alexa sagst, sondern die merken auch, wenn du immer ein bisschen hustest oder sonst irgendwas und wissen dann, du bist krank und das Patent besagt, ja, dann können wir dieser Person einfach mal Hustenbonbons schicken. Und wenn die dann behält, dann werden sie abgerechnet und wenn sie nicht annimmt, dann werden sie kostenlos zurückgeschickt und so weiter und so fort. Also kann man sagen, netter Marketing-Gag, muss man tatsächlich sagen. Aber das Problem ist, dieses Patent geht einen Schritt weiter. Das weiß auch, wenn du nicht nur hustest, sondern wenn du öfters weinst zu Hause, also am Heulen bist, weil es dir dreckig geht und die ganze Welt scheiße ist um dich rum und so weiter und so fort. Sprich, Amazon hat ein Patent darauf zu erkennen, über Alexa, ob du Depressionen hast, auf gut Deutsch. Und jetzt ist Amazon, ja, ich sag's immer wieder, es ist ein Kaufhaus und kein Arzt. Und die haben da einfach nichts verloren. Aber das geht. Und ich weiß noch, Amazon, ich habe es damals gelesen, sagte, wie gesagt, 2018, ich kenne jetzt den aktuellen Stand nicht, die sagten damals, wir machen das nicht, wir setzen diese Technologie nicht ein. Wir haben sie aber jetzt patentieren lassen, damit sie kein anderer Böse nutzt.
Ja, genau.
Und ich dachte mir,
das ist schwierig. Aber das muss man halt den Leuten erzählen, die immer davon sagen, so nee, also die Alexa, die hört nur zu, wenn ich Alexa sage. Und ich sage, nein, das kann ja nicht funktionieren, weil diese Diskussion habe ich so oft geführt, so, ja nee, die Mikrofone sind aus, die sind aus immer.
Nein, sind sie natürlich nicht. Aber tatsächlich muss man eins wirklich fairerweise sagen, diese Erkennung von dem Stichwort Alexa findet lokal statt. Und erst dann wird aufgezeichnet und gespeichert. Manchmal macht er einen Fehler, aber auch das erkennt er dann oft und markiert das auch. Also man kann das nachgucken. Es ist nicht so. Und dann könnte auch Amazon zusperren, weil das hätte jeder Sicherheitsforscher hat sich Alexa angeguckt, der ein bisschen was auf sich, und auch Hacker, der ein bisschen was auf sich hält. Alexa schickt nichts raus und speichert nichts, was du tagtäglich sagst, wenn du mit deiner Freundin sprichst oder mit bekannten Gästen, die dich besuchen oder sonst irgendwas. Erst dann, wenn sie das Stichwort hört, dann geht's raus. Und das ist bekannt.
Gut. Außer du hörst unseren Podcast jetzt auf Lautsprecher und das Ding ist jetzt die ganze Zeit losgegangen.
Alexa, bestelle einen Kasten Bier. So, pass auf, bevor du dein Auto saugen gehst und in die Waschstraße fahren musst, wie groß glaubst du, ich habe es letztens gelesen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du es mir auch geschickt hast, vielleicht sagst du jetzt die Antwort, dann ist es nur was für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie groß glaubst du, kann ein PDF sein? Weil man kann ja PDF in verschiedenen Größen haben, also DIN A5, ja. DIN A4, dann gibt es dieses amerikanische Letterformat und so weiter. Wie groß kann ein PDF werden?
Ich habe es dir geschickt, ich weiß die Antwort nicht mehr, ich weiß nur, verdammt groß, deutlich größer, als ich dachte, dass ein PDF sein kann.
Genau, also es wird schwierig mit dem Drucken, das PDF kann in der aktuellen Version 381 mal 381 Kilometer groß werden. Und ich habe das mal mit Google Maps auf einer Karte gespannt, das ist ungefähr, wenn du von Düsseldorf Richtung Osten nach Leipzig fährst, also Luftlinie, dann runter nach Salzburg, links rüber nach Freiburg und dann wieder hoch nach Düsseldorf. 381 mal 381 Kilometer.
Damit könnte man quasi ein ganzes Bundesland verhüllen, so wie der Christo damals. Vielleicht ist ja mal ein Kunstprojekt.
Ja.
Lass doch mal hier irgendwie Bayern verhüllen.
Ne, ich hätte eher jetzt Berlin vorgeschlagen, ehrlicherweise. Ja, okay. Aber da kannst du noch ein paar Mal falten, dann ist egal, was auch immer.
Gut, wir wollen jetzt keine Berliner beleidigen. Also in dem Sinn, danke Tobi.
Danke Rüdiger.
Das Konfetti. Dieser Baum stinkt ungefähr.